Wir befinden uns in der 9. Folge unserer Predigtreihe Geistliche Reife entwickeln und heute lautet das Thema lebendiger Glaube. Ich muss zugeben, eigentlich hieß das Thema fruchtbringender Glaube, aber ich habe mir gedacht, lebendiger Glaube, der führt automatisch zur Frucht. Deswegen können wir genauso gut auch vom lebendigen Glauben sprechen. Und die große Frage heute Morgen ist diese hier: Ist unser Glaube lebendig oder ist er tot? Ist dein Glaube lebendig oder ist dein Glaube tot? Und wir werden uns heute gemeinsam einen Bibeltext anschauen, in dem es genau um diese Frage geht. Jesus schreibt einen Brief an die Gemeinde Sardes. Und dieser Abschnitt gehört zu den 7 Sendschreiben, die Jesus an 7 verschiedene Gemeinden richtet. Er macht es durch Johannes. Johannes ist selber auf der Insel Patmos. Und das ist, was Jesus zu Johannes sagt in der Offenbarung, Kapitel 3, 1 bis 6. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, der, bei dem die 7 Geister Gottes sind und der die 7 Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit das Wort Gottes. Was sagt Jesus hier zu der Gemeinde? Im Vers 1 sagt Jesus Folgendes: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Das ist hier natürlich kein Kompliment. Oder einige Menschen sagen, wenn du schon nichts Gutes zu sagen hast, dann sag lieber gar nichts. Jesus ist nicht so. Es gibt Gemeinden, denen hat er etwas Gutes zu sagen. Es gibt einige Gemeinden, denen hat er sowohl Gutes als auch Schlechtes zu sagen. Und es gibt eine Gemeinde, über die hat er nichts Gutes zu sagen. Und das ist die Gemeinde Sardes. Jesus sagt, in Wirklichkeit bist du tot. Du hast keinen lebendigen Glauben. Jesus spricht in diesem Brief oder in diesem Abschnitt einige Probleme an und dabei fällt etwas auf. Jesus sagt nichts von falschen Lehren, die damals vielen Gemeinden Probleme bereitet haben. Er sagt nichts von falschen Lehrern, die sich heimlich irgendwie eingeschlichen hätten. Jesus sagt auch nichts von Bedrängnissen, Verfolgungen, von Armut, von Leid. Das heißt, da gab es nichts, was diese Gemeinde von außen bedrängt hätte. Trotzdem war ihr Glaube tot. Warum? Sie standen sich selbst im Weg. Sie waren sich selbst der größte Feind. Sie konnten niemanden dafür verantwortlich machen, außer sich selbst. Und es ist nicht so, dass sie nicht mehr zusammenkamen, die Gemeinde schließen mussten. Nein, und wie sie zusammenkamen. Sie hatten ihre Gottesdienste, ihre Gebetsstunden, sie hatten ihre Hauskreise. Da war einiges los in der Gemeinde Sardes. Da war viel auf dem Gemeindeprogramm. Aber in Wirklichkeit steckte dann nichts dahinter. Da war kein geistliches Leben in ihren Gottesdiensten. Da war keine herzliche Verbindung, keine lebensverändernde Leidenschaft, keine Beziehung zu Jesus. Ich weiß nicht, bist du schon mal in so einer Kirche gewesen? Du sitzt da und fragst dich, was mache ich hier überhaupt? Was machen wir hier überhaupt? Warum sind wir hier? Warum existieren wir? Wen wollen wir überhaupt erreichen? Was ist unser Auftrag? Genau das war die Situation in Sardes. Und das Besondere war, die Gemeinde hatte einen guten Ruf. Die hatte den Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein. Ich weiß nicht, kennst du Gemeinden, die den Ruf haben, lebendig zu sein? Das muss noch nichts heißen. Die Gemeinde Sardes hatte auch den Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein. Aber in Wirklichkeit war sie tot. Wenn Jesus auf die Gemeinde schaute, sagte er, es ist eine tote Gemeinde. Und wisst ihr, woran mich das erinnert? Es ist völlig zweitrangig, wie Menschen uns sehen. Es ist entscheidend, wie Gott uns sieht. Die Gemeinde Sardes hatte den Ruf, lebendig zu sein. Aber als Jesus auf die Gemeinde sah, sagte er, es ist eine tote Gemeinde. Das ist kein geistliches Leben. Wir leben in einer Welt, die es uns sehr leicht macht, nur um unseren Beruf besorgt zu sein. Wir leben in einer Zeit, die uns sagt, dass Image alles ist. Und genau das ist der Gemeinde Sardes passiert. Alle Menschen haben gut über die Gemeinde geredet. Doch als Jesus auf die Gemeinde sah, sagte er, da ist kein Leben. In Wirklichkeit ist die Gemeinde tot. Ich möchte dir zwei Fragen stellen heute Morgen. Und die erste Frage ist, was würden Menschen über deine Beziehung zu Jesus sagen? Dein Ehepartner, deine Kinder, deine Eltern. Wie würden sie deine Beziehung zu Jesus beschreiben? Was würden sie sagen? Du kannst darüber nachdenken und die Frage für dich selber beantworten. Und jetzt die zweite Frage. Was würde Jesus über deine Beziehung zu ihm sagen? Wenn Jesus deine Beziehung mit ihm, zu ihm beschreiben würde, was würde er sagen? Gibt es da einen Unterschied? Oder würdest du sagen, es ist ziemlich ähnlich? Wenn es da einen großen Unterschied gibt, dann kann es gut sein, dass du sehr viel Kraft, sehr viel Energie in deinen Ruf investierst, aber nicht in deine Beziehung zu Jesus. Dann kann es gut sein, dass du so besorgt darum bist, was Menschen über dich denken, aber nicht darum besorgt bist, wie Gott über dich denkt und über deine Beziehung zu ihm. Der Ruf ist wirklich nur das, was Menschen in uns sehen. Gott sieht den Charakter. Und in Vers 2 lesen wir dann weiter. Das ist auch der erste Punkt. Entscheidend ist nicht, was Menschen über uns sagen, sondern wie Gott uns sieht. Und dann lesen wir in Vers 2, wach auf! Und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Jesus sagt, wach auf. Ich habe das Gefühl, das ist so die entscheidende Botschaft in diesem Abschnitt. Wach auf. Warum bist du so besorgt um deinen Ruf? Verstehst du nicht, dass es nicht darauf ankommt? Das wird nicht das Entscheidende am Ende deines Lebens sein. Wach auf. Siehst du nicht, dass dein Glauben tot ist? Wisst ihr, was für mich so eine krasse Vorstellung ist? Ich habe so darüber nachgedacht. Ich lebe so mein Leben, gehe in die Kirche, habe meine Aufgaben, meine Dienste, bin um meinen Ruf besorgt, lebe für die Verherrlichung meines Namens. Alle reden gut über mich. Ich fühle mich wie ein Held. Und irgendwann ist mein Leben zu Ende. Ich sterbe, stehe vor Jesus und Jesus sagt zu mir, weiche von mir, ich kenne dich nicht. Wir haben nie eine Beziehung gehabt. Stell dir vor, das würde dir passieren. Würdest du in dem Moment sagen, oh, das hört sich jetzt gar nicht gut an, was ich da gehört habe, aber das ist nicht schlimm, denn alle Menschen, die ich kenne, reden gut über mich. Meine Freunde, meine Eltern, die denken alle, ich bin im Himmel. Der Prediger sagt zwar an deiner Abdankung, du bist zwar in der Hölle, aber der Prediger an deiner Abdankung sagt, diese Person ist jetzt an einem besseren Ort. Und alle reden von deinen wundervollen Taten und deine vorbildliche Beziehung zu Gott. Würdest du in diesem Moment sagen, Mensch, was habe ich für einen tollen Ruf auf dieser Erde gehabt? Mensch, wie schön, dass alle so gut über mich denken. Sehen wir, Geschwister, es macht überhaupt keinen Sinn, etwas vorzuspielen. Wir haben nichts davon. Und wenn du um deinen Ruf besorgt bist, fangen Menschen an, gut über dich zu reden, und das führt dazu, dass du dich nie mehr hinterfragst, dass du dich nie mehr fragst, liebe ich Jesus oder nicht? Ist mein Glaube lebendig oder nicht? Das ist die Gefahr, vor allem unter denen, die Verantwortung tragen. Die Bibel sagt, der Mensch sieht das, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Und die Frage ist, was muss sich ändern? Wie kommen wir zum lebendigen Glauben? Und der Vers 3, der gibt uns dort eine Antwort. Und dort heißt es, erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Was müssen wir tun? Das Erste, was wir tun müssen, ist, wir erinnern uns. Woran? Wir gehen zurück an den Anfang unseres Glaubens. Jesus sagt, erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufgenommen hast? Das heißt, wir gehen zurück und erinnern uns, was wir bekommen haben und was wir gehört haben. Das ist die Lösung, das ist der Weg aus dem geistlichen Schlaf. Das Evangelium hat unseren Glauben lebendig gemacht. Und es ist das Evangelium, das unseren Glauben wiederbeleben wird. Als ich noch in der Ausbildung war, hatte ich einen guten Freund, der war katholisch. Es gibt Katholiken, die Jesus lieben, aber er gehörte nicht zu denen. Und wir haben einige gute Gespräche gehabt über den Glauben. Und dann habe ich ihn so ganz naiv gefragt, du, sag mal, wie bist du eigentlich katholisch geworden? Wie hast du dich bekehrt? Und er sagt, wie meinst du, wie ich katholisch geworden bin? Ich war schon immer katholisch. Er sagt, ich bin dort hineingeboren worden. Wie wenn man in eine Nationalität hineingeboren wird. Schaut, wir glauben nicht, dass man in das Christentum hineingeboren wird. Den lebendigen Glauben erhalten wir nicht bei unserer Geburt, nicht bei unserer Taufe, nicht wenn wir den biblischen Unterricht besucht haben, sondern den lebendigen Glauben an Jesus Christus erhalten wir bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Das ist der Moment, wo der Geist Gottes in unser Leben hineinkommt und wir neues, ewiges Leben empfangen. Das ist der Moment, wo ich mich von meinem alten Leben ohne Gott abwende, 180 Grad, und mich Jesus zuwende. Wo ich meine Sünden bekenne und im Glauben Jesus Christus in mein Leben aufnehme. Da bekomme ich das ewige Leben. Dort bekomme ich den lebendigen Glauben. Und das ist, was Jesus hier im Vers 3 sagt. Erinnert euch an eure Bekehrung. Erinnert euch an das Evangelium. Erinnert euch daran, was ihr gehört habt. Und das wird euch wieder zurückbringen auf den richtigen Weg. Und dann sagt Jesus, richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wie es aussieht, liebe Gemeinde, ist, dass die Gemeinde Sardes nicht von Anfang an tot gewesen ist. Sie sind mal lebendig gewesen. Wir lesen hier im Vers 3, sie haben das Evangelium bereitwillig aufgenommen. Da haben wir etwas von Leidenschaft. Sie sind unterwegs gewesen, sie haben gebrannt für Jesus. Sie haben sich nach dem Wort Gottes ausgerichtet. Aber irgendwann mal war es vorbei. Das heißt, sie hatten immer noch ihre Gottesdienste, immer noch ihre Predigten. Aber da war keine Leidenschaft mehr. Aus Leidenschaft ist Routine geworden. Und ich möchte euch, ich möchte mir, uns diese Frage stellen. Wie steht es um unseren Glauben? Wie steht es um deinen Glauben? Diese Dinge in die Kirche gehen, wie heute Morgen zum Beispiel, das Wort Gottes lesen, beten, ist das für dich Routine oder sind das für dich Rituale? Das ist die Frage. Routine ist das, was man halt eben machen muss, aus dem Pflichtbewusstsein heraus. Ritual bedeutet, es hat für dich eine Bedeutung. Es hat für dich einen Wert. Das ist Leidenschaft dahinter. Ich finde, die Ehe ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn ein Ehepaar sich gemeinsam an den Tisch setzt, um zu essen, kann es Routine sein oder es kann ein Ritual sein. Es kann etwas sein, was man halt wieder gemeinsam macht. Oder es kann eine bedeutende Zeit sein. Händchen halten, ausgehen, in den Urlaub gehen, kann Routine sein, kann aber auch Ritual sein. Es kann etwas sein, was man halt so macht zusammen, oder es kann etwas sein, was für dich, für euch Bedeutung hat. Sind wir ehrlich, Geschwister, unser Alltag läuft oft gleich ab. Morgens aufstehen, frühstücken, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, zu Nacht essen, abräumen, schlafen gehen, nächster Tag. So ein Alltag kann schnell zur Routine werden bei einem Ehepaar. Ein anderes Ehepaar kann genau den gleichen Tagesablauf haben, kann den gleichen Ablauf haben, aber für sie ist das nicht Routine, sondern Ritual. Sie wachen am Morgen auf und sie freuen sich, einander zu sehen. Zumindest, dass sie sich einander haben, sind sie dankbar. Oder wenn sie zusammenkommen zum Essen, dann kann es ein bedeutendes Gespräch sein, ein wertvoller Austausch. Wenn sie nach einem langen Arbeitstag sich abends sehen, dann freuen sie sich, dass sie sich wieder sehen können. Das ist Ritual, das sind Rituale. Was in einer menschlichen Beziehung passieren kann, kann auch in unserer Beziehung zu Jesus passieren. Wir haben mal das Evangelium mit Freuden aufgenommen. Wir waren von Herzen dankbar für das, was Jesus für uns vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Wir waren interessiert, was Gott in seinem Wort uns zu sagen hat. Die Gemeinschaft mit Gläubigen haben wir geschätzt, oder? Und dann ist mit den Jahren ja, die Routine hineingekommen. Ich war im Gottesdienst, ich habe gebetet, ich habe gelesen, ich habe gespendet, ich habe meine Pflichten als Christ getan. Oder ich liebe Jesus, Jesus liebt mich. Ich kenne Jesus, Jesus kennt mich. Wir haben eine Beziehung zueinander. Ich rede mit ihm durchs Gebet. Er spricht zu ihm, mir durch sein Wort. Ich freue mich, dass ich mit Jesus unterwegs sein kann. Das ist Ritual. Für einige von uns ist es heute Morgen eine große Überwindung gewesen, hierher zu kommen. Ich weiß, wenn man wenig geschlafen hat, ist es für mich auch eine Überwindung. Aber für andere von uns, ihr habt euch gefreut auf diese Zeit heute Morgen. Das ist der Unterschied, Routine, Ritual. Ein Grund, Geschwister, warum wir, unsere Familien, unsere Gemeinden geistlich sterben können, besteht darin, dass das, was eigentlich Ritual sein sollte, zur Routine geworden ist. Und irgendwann mal, wenn es Routine ist, lassen wir es ganz sein. Warum? Weil da keine Leidenschaft, keine Freude dahinter steckt. Einige von uns kommen aus Elternhäusern, wo sehr viel Routine war, aber sehr wenig Ritual. Deine Eltern haben dir gesagt, hast du heute schon die Bibel gelesen? Was? Nein, geh in dein Zimmer und lies die Bibel. Ich meine, das ist kein schlechter Rat, in der Bibel zu lesen, aber sie haben es in so einer Art und Weise gesagt. Ich meine, sie hätten genauso gut sagen können, geh und lies das Telefonbuch durch, oder? Oder mach dich fertig, wir müssen zur Kirche. Das heißt, wir müssen zur Kirche. Für dich hat sich das angehört, um 39 haben wir einen Gerichtstermin und wenn wir dort nicht erscheinen, bekommen wir Probleme. Das ist Routine. Und diese Art von Christentum kann auch zum geistlichen Tod führen. Das Entscheidende am Christentum ist nicht ein Haufen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, sondern ein Haufen, wir dürfen, wir dürfen, wir dürfen. Warum? Weil Gott unser Vater ist, unser liebevoller Vater ist, weil seine Wege, seine Gedanken gut sind, weil er uns, dich und mich, durch Jesus Christus einlädt, Gemeinschaft mit ihm und Gemeinschaft untereinander zu haben. Und das ist das nicht ein Vorrecht. Das ist ein großes Vorrecht, das ist ein Privileg, wenn man diese Gemeinschaft genießen kann. Und das sagt Jesus hier im Vers 3. Erinnere dich daran, an deine Bekehrung, an das Evangelium, an das, was du gehört hast. Und der lebendige Glaube wird zurückkommen. Das ist der zweite Punkt gewesen. Rituale halten den Glauben am Leben. Routine tötet den Glauben. Weiter lesen wir im Vers 3. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Jesus sagt, wenn du weiterhin schläfst, das heißt, wenn es bei der Routine bleibt, dann werde ich kommen wie ein Dieb. Ich werde dich überraschen. Ich werde zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. In diesem Buch der Offenbarung geht es genau um dieses Thema, um die Wiederkunft Jesu Christi. Und das Buch der Offenbarung möchte uns darauf vorbereiten. so dass wir sagen, Herr, ich bin bereit. Du kannst jederzeit kommen und ich bin bereit, dich zu empfangen, dir entgegenzugehen. Darum geht es in diesem Buch. Geschwister, wie würdet ihr es finden, wenn Jesus jetzt in diesem Moment kommen würde? Wäre das schön? Ich muss sagen, ich fände das großartig. Wir sind hier zusammen, denken über das Wort Gottes nach. Herr, stell dir mal vor, Jesus kommt wieder, während du für deine Gemeinde betest. Oder während du jemandem hilfst, der bedürftig ist. Stell dir mal vor, Jesus kommt zu einem Zeitpunkt, wo du einen lebendigen Glauben hast und keinen Toten. Ist das nicht großartig? Mit welcher Freude wir ihm begegnen würden. Ich meine, wir müssen uns nicht verrückt machen und in einen Aktivismus stürzen. Aber sicherlich ist es wertvoll, die Frage zu stellen, was wäre, wenn Jesus heute kommen würde? Ein Prediger sagte, ich lebe nach dem Motto, ich will heute nicht das machen, was ich nicht tun würde, wenn Jesus heute kommen würde. Habt ihr es verstanden? Gut, vielleicht hat er es auch ein bisschen deutlicher gesagt. Aber diese Gemeinde hier hat geschlafen. Sie war nicht bereit für das Kommen Jesu. Und ich hoffe, dass wir bereit sind. Wenn Jesus wiederkommen würde heute, wärst du stolz über das, was du gerade machst. Über das, was dir gerade wichtig ist. Über das, was du gerade erreichen willst. Oder würdest du dich schämen und wäre das für dich unangenehm? Hier sagt Jesus zu der Gemeinde, ich komme wie ein Dieb in der Nacht, wenn ihr weiterhin schläft. Und sie haben wirklich geschlafen. Ich will das mal an einem Beispiel zeigen. In der Stadt Sardes gab es einen Tempel, und zwar den Tempel Artemis. Und dieser Tempel gehörte zu den größten Wundern der damaligen Zeit. Es gab noch einen weiteren Tempel, Artemis in Ephesus, der gehörte zu den 7 Weltwundern der damaligen Zeit. Und in diesem Tempel, übrigens, man kann die Ruinen dieses Tempels heute noch besichtigen. Vielleicht ist jemand sogar dort gewesen, in Sardes. Mein Vater ist letztes Jahr mit einer Touristengruppe dort gewesen und man kann diesen Tempel oder die Ruinen dieses Tempels besichtigen. Und was damals passiert ist, Menschen aus allen Regionen kamen zusammen und haben die Göttin Artemis angebetet. Artemis war eine Fruchtbarkeitsgöttin. Auch wenn sie als Hüterin der Frauen und Kinder bekannt war, hatte sie den Ruf, eine grausame und strenge Göttin zu sein. Sie hat nicht nur Leben genommen, sondern auch Leben genommen. Dafür war sie bekannt. Das heißt, Menschen kamen aus allen Regionen nach Sardes, um diese Göttin anzubeten. Nicht selten hat man sogar Menschen geopfert in diesem Tempel in Sardes. Und in dieser Stadt gab es auch eine Gemeinde. Stell dir mal vor, du würdest in dieser Zeit als Christ in dieser Stadt leben. Wenn du am Morgen in dieser Stadt aufwachst und sagst, ich sehe keine Not, ich sehe kein Anliegen, ich sehe kein Bedürfnis, ich sehe keinen Auftrag hier, dann hast du deine Augen einfach verschlossen vor dieser Not. Dann ist dein Herz gleichgültig und hartherzig. Und daran sehen wir, wie diese Gemeinde geschlafen hat. Sie haben die Not ganz einfach nicht gesehen. Wir schauen auf diese Gemeinde Sardes und denken, Mensch, wie konnten sie nur? Wie konnte sie so gleichgültig sein, so hartherzig, so kalt sein? Wie konnten sie ihre Augen vor dieser offensichtlichen Not verschließen? Ich meine, da kommen Menschen aus allen Regionen, um diesem Dämon anzubeten. Menschen werden geopfert und sie merken das nicht. Sie schlafen einfach. Das Problem mit den Götzen ist dieses hier. Wir sehen sie ganz deutlich in unseren Kulturen, aber wir sehen sie nicht in unserer Kultur. Wenn wir nach Indien gehen, wir sehen sie sofort, die Götzen anderer Kulturen, aber unsere eigenen übersehen wir. Ich habe mich gefragt, wenn ein Mensch aus dieser Gegend vor 2000 Jahren irgendwie mit dem Flugzeug heute zu uns kommen könnte, in unsere Stadt, in unser Land, sie würden unsere Tempel sofort erkennen. Und unsere Götzen auch. Ich möchte euch etwas zeigen zum Beispiel. Sie würden in ein Fußballstadion gehen Und sie würden zueinander sagen, schaut, diese massive Konstruktion. Schaut, wie viel Zeit, wie viel Kraft, wie viel Energie die Menschen für diesen Bau, für dieses Projekt investiert haben. Und guck mal, wie viel Leidenschaft sie gebracht haben. Sie sind morgens gekommen, sie sind bis spät abends geblieben, sie haben viel Geld an der Kasse ausgegeben. Habt ihr gesehen, wie sie gesungen haben, wie sie gejubelt haben, wie sie angebetet haben? Sie haben sogar den Namen ihrer Lieblingsspieler auf Trikot kleben lassen und sie besungen, als wären sie griechische Götter. Sie würden unsere Götzen sofort erkennen, wir erkennen sie nicht. Und deshalb, was der Gemeinde Sardes passiert ist, kann uns genauso passieren. Wir fragen uns, wie konnten sie die Not nicht sehen? Wie konnten sie so gleichgültig sein gegenüber das, was dort geschah? Stattdessen sollten wir fragen, wo haben wir unsere Augen verschlossen? Wo sind wir gleichgültig geworden? Wo haben wir, wo übersehen wir Möglichkeiten, die Jesus uns geschenkt hat? Aber wir sind so beschäftigt, so gleichgültig, dass wir sie noch nicht mal sehen und sie nicht nutzen. Wir übersehen unsere Götzen, das passiert uns allen, das passiert mir, das passiert euch. Geschwister, aber wenn unser Glaube lebendig ist, wenn wir nicht schlafen, sondern aufwachen, dann werden wir anfangen, die Nöte, die Bedürfnisse, die Anliegen der Menschen, die um uns herum sehen, wir werden anfangen, sie zu sehen. Und ich sage euch, der lebendige Glaube, der hat etwas Anziehendes. Wir haben vorhin im Lied gesungen, Folgen heißt von sich selbst wegzusehen, die Not erkennen und mutig loszugehen. Wenn wir das tun, dann werden sich Menschen ansprechen lassen. Durch Gottes Gnade werden Menschen zum Glauben kommen. Aber wir, du und ich, wir müssen parat sein. Wir müssen offen sein, weil dort, wo geistliches Leben ist, dort werden automatisch Veränderungen geschehen. Ganz automatisch, warum? Weil alles, was lebt, ändert sich. Meine Tochter ist fast ein Jahr alt. In 5 Jahren wird sie anders aussehen. Sie wird sich verändern. Warum? Sie lebt. Nur das, was tot ist, das wird sich nicht ändern. Und deshalb möchte ich dir diese Frage stellen. Bist du offen für Veränderungen, die Gott schenkt? Oder ist deine erste Reaktion, Veränderungen zu widerstehen? An Traditionen festzuhalten? Das zu behalten, das zu verteidigen, was vertraut, was bequem ist? Oder freust du dich, wenn der Herr Türen öffnet, wenn er Möglichkeiten schenkt, damit noch mehr Menschen zu Jesus finden können? Als Eltern haben wir nämlich diese Einstellung nicht. Darf ich euch fragen, wie ihr Eltern seid? Würdet ihr nicht sagen, dass sich viele Dinge ändern, wenn ein Kind in die Familie kommt? Was ändert sich, wenn das erste Kind auf die Welt kommt? Alles ändert sich, kann ich euch sagen. Der Tagesablauf ändert sich, die Ausgaben ändern sich, der Schlaf ändert sich, die Gesundheit ändert sich, alles ändert sich. Aber als Eltern sind wir bereit, diese Veränderungen anzunehmen, richtig? Wir sind bereit, Unbequemlichkeiten auf uns zu nehmen. Warum? Weil neues Leben entstanden ist. Als lebendige Christen wollen wir offen sein für neue Geburten, für geistliche Geburten, für Wiedergeburten, für Menschen, die Jesus begegnen und dazukommen. Wir wollen bereit sein, wenn sie kommen. Und das wird sich Veränderung mit sich bringen. Und wenn wir geistlich lebendig sind, werden wir diese Veränderung gerne in Kauf nehmen. Wir werden sie willkommen heißen. Aber wenn wir geistlich tot sind, werden wir diese Veränderung bekämpfen. Jesus sagte zu der Gemeinde, in Wirklichkeit bist du tot. Du änderst dich nicht, das liegt daran, dass du tot bist. Die Gemeinde Sardes, ich habe es schon gesagt, war eine lebendige Glaube. Hatte einen lebendigen Glauben. Sie haben das Evangelium mit Freuden aufgenommen, haben sich an das Wort Gottes gehalten und dann ist aus einer Bewegung eine Organisation entstanden. Aus einer Organisation ist eine Institution geworden. Und aus einer Institution ist ein Museum geworden. Man kann heute noch eben diese Stadt besichtigen. Man kann heute als Tourist in die Türkei fahren und das besichtigen. Gemeinden, die sterben, haben immer den gleichen Ablauf. Menschen kommen zum Glauben, es entsteht eine Bewegung. Dann muss man das Ganze irgendwie organisieren, es entstehen Gemeinden, Denominationen, Missionswerke. Es muss nicht so weit kommen, aber aus einer Organisation kann eine Institution entstehen. Man spricht dann nicht mehr von der Zukunft, sondern von der Vergangenheit. Es geht nicht mehr darum, vorwärts zu gehen, sondern das zu verteidigen, das zu behalten, was man erreicht hat. Und dann wird aus einer Institution ein Museum. Und dort ist kein Leben, keine Leidenschaft, nichts. Dort spricht man darum, was früher geschehen ist, was Gott irgendwann mal gemacht hat. Ich möchte uns diese Frage stellen. Das ist eine ernste Frage. Wollen wir Teil einer Bewegung sein oder Teil eines Museums? Wollen wir Teil dessen sein, was wächst, was sich ändert, oder wollen wir Teil dessen sein, was schon gestorben ist? Und darüber reden, was Gott mal vor langer, langer Zeit gemacht hat. Ich bin noch nie in Sardes gewesen. Aber mein Vater sagt, es lohnt sich, dorthin zu fahren. Es ist ein schöner Ort, interessanter Ort, viel Geschichte, aber letztendlich ist es ein Museum. Und als Christen können wir viel vom Museen lernen, oder? Aber am Ende des Tages wollen wir lebendig sein. Wir wollen einer Bewegung angehören. Wir wollen sehen, wie Menschen zu Jesus finden. Und vielleicht ist es für einige von uns heute Morgen dran, umzukehren. Umzukehren von der Selbstgerechtigkeit, von dem Kritikgeist, von den ständigen Verdächtigungen gegenüber der Gemeindeleitung, vom Festhalten an Traditionen mehr als an Jesus. Denn am Ende des Tages ist es Kontrolle, was du wirklich haben willst. Aber du darfst nicht vergessen, nicht du hast die Kontrolle, Jesus hat die Kontrolle. Wir müssen einfach treu sein. Wir müssen gehorsam sein, offen sein für persönliche Veränderungen, aber offen auch für Veränderungen in der Gemeinde, damit mehr Menschen Jesus kennenlernen, damit nicht in 2000 Jahren Touristen aus anderen Ländern nach Thailand kommen, um die Ruine unseres Gemeindezentrums anzuschauen und darüber zu reden, wie wir versagt haben. Ich hoffe, das will niemand von uns. Ich komme zum Schluss. Wir haben hier in diesem Abschnitt drei Imperative und der erste ist: Wach auf. Das ist die entscheidende Botschaft. Für einige ist es von uns dran, heute aufzuwachen. Jesus sagt: Stärke, was noch am Leben ist. Jesus sagt zu den Ältesten dieser Gemeinde: Schaut Ausschau nach irgendetwas, was noch am Leben ist. Nach irgendetwas, was noch an Möglichkeit, an Gelegenheit aussieht, und stärkt das, damit das nicht auch stirbt. Wach auf, erkenne die Not, erkenne die Anliegen der Menschen, die um uns herum leben. Das zweite ist: Kehre um. Das ist eine Einladung, umzukehren, zurückzukommen an den Anfang des Glaubens, das Evangelium. Jesus sagt hier: Selbst wenn du geistlich tot bist, wenn deine Familie geistlich tot ist, wenn deine Gemeinde geistlich tot ist, du kannst umkehren. Solange dein Herz schlägt, solange du atmest, du kannst umkehren. Es geht nicht um den Ruf, sondern es geht um den lebendigen Glauben. Und das dritte ist: Höre auf den Heiligen Geist. Im letzten Vers sagt Jesus: Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Heilige Geist spricht heute noch zu dir, zu mir, durch sein Wort, durch Umstände, durch andere Menschen, durch Christen. Und wenn wir auf den Heiligen Geist hören, dann bleiben wir auftragsorientiert, dann bleiben wir missionarisch, dann werden wir die Not, die Anliegen der Menschen um uns herum sehen. Geschwister, wir können heute nicht mit dem Finger auf die Gemeinde Sardes zeigen und die Menschen verurteilen, sondern wir müssen heute bekennen, dass wir genauso imstande sind zu versagen, wenn nicht sogar schon versagt haben. Und wir wollen dieses Beispiel heute als eine Warnung mitnehmen und sagen: Wir wollen, dass dieser Ort lebt. Wir wollen, dass Menschen hier Jesus kennenlernen. Wir wollen, dass der Name Jesu hier am Ort gepriesen und verherrlicht wird. Und wir wollen unseren Kindern und Enkelkindern und Urenkelkindern keinen toten Glauben, sondern lebendigen Glauben weitergeben. Amen.